Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, ich habe die große Freude und Ehre, hier noch den Abschluss zu machen. Das ist immer ein bisschen kleine Challenge, weil viele sind müde und nicht mehr so ganz bei der Sache, gerade nach so einem Silvesterabend. Geht mir ähnlich, ich bin auch ein bisschen müde, aber wir wollen uns nochmal einfach daran erinnern, warum wir hier sind. Genau, vielleicht machen wir das Licht an, damit ihr nicht einschlaft. Das ist eine gute Idee. Und ich bete noch zu Beginn und dann starten wir. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt nochmal Konzentration schenkst und vor allen Dingen offene Herzen, dass wir ja einfach nochmal aus deinem Wort hören, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir verändert werden und mit dir einfach ins neue Jahr starten können. Amen. Genau. Ich werde versuchen, mich auch kurz zu halten, kurze Impulspredigt, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Und wir lesen dafür die zwei Verse aus Psalm 62, die auch auf dem Programm stehen. Psalm 62, die Verse 6 und 7, und da steht: Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Genau, sind eigentlich auch echt coole Verse für eine Jahreslosung. Kleiner Insider, könnt Andi nachher fragen, was es damit auf sich hat. Ja, aber das sind unsere Ausgangsverse für diese Predigt heute. Und wie wir hier lesen, in dem Vers 6 steht da: Nur auf Gott wartet still meine Seele. Und wir haben viel bei dieser Freizeit darüber gehört, was es heißt, still zu sein und wie wir still werden. Und ich habe eine große Frage für diese Predigt, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, der ist da noch ein bisschen unterteilt. Wer oder was ist deine Hoffnung? Darum soll es heute Morgen nochmal gehen. Wer oder was ist deine Hoffnung? Und als Erstes gucken wir uns aber nochmal kurz an, diesen Punkt still zu werden. Gott fordert sein Volk auf, dass wir still werden sollen, dass wir zur Ruhe kommen sollen. Wir haben, die ganze Freizeit ging darum, dieses Seele einfach zur Ruhe zu kommen. Aber es geht nicht einfach nur darum, dass wir leise sein sollen, sondern damit ist mehr verbunden. Und wir lesen in Jesaja 30, Vers 15, wo Gott zu seinem Volk spricht: Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würdet euch geholfen. Durch Stillsein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Das ist eine bisschen andere Übersetzung, aber der Inhalt ist das gleiche. Wir sollen still werden vor Gott. Wir sollen auf ihn warten. Wir sollen auf ihn harren, haben wir gehört. Und das ist nicht etwas, wo wir einfach passiv bleiben, wo wir einfach ruhig werden, sondern es ist etwas Aktives. Wir müssen uns nach Gott ausstrecken. Es geht nicht darum, einfach nur leise zu sein und uns viele Gedanken zu machen, sondern wir sollen uns nach Gott ausstrecken. Wir sollen von ihm neue Kraft bekommen, auf ihn hoffen. Es ist immer gut, wenn wir so Digital Detox machen, uns mal rausnehmen irgendwie, ein bisschen zur Ruhe kommen. Andi hatte das Beispiel, einfach mal nach Dänemark fahren, sich da einmal von dem Wind so alle Gedanken wegpusten zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Und das sind Sachen, die super sind, aber das ist nicht der Punkt, um den es geht, wenn wir still werden sollen. Sondern das Stillwerden soll so aussehen, dass wir nachhaltig von Gott verändert werden, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir von ihm neue Kraft bekommen, Zeit mit ihm verbringen, Zeit mit Jesus verbringen. Neue Kraft und Stärke bekommen wir nur von Gott. Es ist gut, wenn wir ruhig werden und wenn wir eine Pause machen. Ich meine, die Welt versucht das auch, mit Yoga irgendwie den Stress zu entkommen, aber es wird sie nicht nachhaltig verändern. Nachhaltige Veränderungen und wirklich neue Kraft bekommen wir nur, wenn wir unsere Stillsein, unsere stille Zeit, unsere Ruhe mit Gott verbringen. Und ich glaube, viele von uns kennen das sogar, wenn wir einfach nur ruhig werden, ohne Gott im Fokus zu haben und zu Hause liegen und dann alles ruhig ist und wir mit unseren Gedanken allein sind, dann ist das teilweise sogar eher kontraproduktiv, weil wir dazu tendieren, oder mir geht es zumindest manchmal so, dass man dann anfängt zu grübeln. Man denkt so übers Leben nach und denkt so, dann kommen dann so die Probleme in den Sinn, die man sonst irgendwie im Alltag zur Seite schiebt. Und dann geht es eigentlich nur noch bergab, weil man sich dann immer mehr Gedanken macht und immer mehr Gedanken und immer mehr Gedanken. Und ja, danach geht es einem noch viel schlechter und man denkt sich so, ja, klasse, hat das Leben noch einen Sinn, was soll das alles? Und das nutzt der Feind und er kommt an und fügt uns so langsam ein falsches Gottesbild ein, wenn wir mit unseren Gedanken allein sind und wir fangen an, Gott klein zu machen, den Lügen zu glauben, dass er vielleicht es doch nicht so gut mit uns meint und eigentlich ist das alles nicht so toll und warum tut er nichts und wir grübeln und grübeln und unsere Gedanken schweifen immer weiter weg von Gott und Gott wird eigentlich immer kleiner und wir werden nicht aufgebaut in irgendeiner Hinsicht. Das heißt, wenn wir still sein wollen, so wie Gott es seinem Volk sagt, dann müssen wir Gott im Fokus dabei haben. Wir müssen gegen diese Lügen ankämpfen, die Gott in unseren Gedanken so klein machen und müssen das glauben, was auch in unserem Psalm steht, in dem Vers, den wir gelesen haben, dass er die Rettung ist, dass er unser Heil ist, dass er unser Fels ist, dass er unsere Burg ist, unsere Stärke und unsere Zuflucht. Und das sind die Gründe, warum wir still werden, dass wir uns das in Erinnerung rufen, dass wir neuen Mut, neue Kraft für unseren Alltag bekommen, weil wir uns daran erinnern, wer unsere Rettung ist, wer unsere Zuflucht ist, woher wir neue Kraft bekommen. Das heißt, das Stillsein machen wir nicht um des Stillwerdens willen, sozusagen, sondern um näher zu Gott zu kommen. Wir werden still hin zu Gott, mit Gott zusammen. Und das bedeutet, dass wir die Bibel nehmen, dass wir sein Wort nehmen und es inhalieren, die Wahrheiten, die uns Gott in seinem Wort gegeben hat, all die Versprechen ernst nehmen und daran glauben. Das, was er sagt, ist wahr. Das, was er uns verspricht, wird erhalten, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und hier nur ein paar Beispiele, ich gehe ganz schnell durch. Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Johannes 14, 27. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Johannes 15, 7. Eure Bitten werden erfüllt werden. Wenn wir im Wort bleiben, können wir bitten, was wir wollen und Gott wird unsere Bitten erfüllen. Philipper 4, 19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Matthäus 6, auch eine bekannte längere Stelle, wo es auch darum geht, sorgt euch nicht, habt keine Angst, Gott wird für euch sorgen. Seid ohne Sorge, könnte man auch sagen. Römer 8, Vers 28, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. 1. Petrus 5, Vers 10, da heißt es dann sogar, gerade in schlechten Zeiten, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen, eure Füße auf festen Boden stellen. Matthäus 28, 10, ich bin jeden Tag bei euch. Und Offenbarung 21, 4, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und das sind die Versprechen, die wir inhalieren müssen, die wir aufnehmen müssen, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen und daran glauben, dass wenn Gott uns verspricht, dass er für uns sorgt, dass er uns versorgt, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, dass alles uns zum Besten dient, dass das wirklich wahr ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ja, es gibt Momente, wo es schwer ist, das zu glauben, wo viele Herausforderungen sind und wir denken, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich zu meinem Besten dient. Oder wir haben eine Krankheit und fühlen so einen Mangel und zweifeln daran. Und gerade in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir ja diese Wahrheiten wirklich inhalieren, aufnehmen und Gottes Wort durchstudieren und so still werden. Nicht einfach nur leise sein, nicht einfach in die Natur fahren und nichts machen und uns mit unseren Gedanken allein lassen, sondern unsere Gedanken mit Gottes Wort füllen. Darum geht es beim Stillwerden. Und das ist besonders in schweren Zeiten wichtig, dass wir, wenn wir Krankheit haben, wenn Schwäche da ist, Unklarheiten über die Zukunft, Herausforderungen und wir uns einfach echt am Boden fühlen, dass wir dann in diesen Momenten zu Gott kommen und uns daran erinnern, wer er für uns ist. Und so geht es auch David, als er diesen Psalm schreibt. Es ist nicht so, dass er da gerade eine super Phase hat, sondern wenn wir uns die Verse 4 und 5 angucken, dann beschreibt David da seine eigene Situation gerade und sagt, wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, wie eine rissige Mauer. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, aber in ihrem Herzen fluchen sie. Das ist das, wie David sich in diesem Moment fühlt. Er fühlt sich wie eine fast umgekippte Mauer, eine rissige Mauer, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Es sind so viele Feinde, die ihn verfolgen. Aber gerade in diesem Moment, wir haben das ja auch am Ende von diesen Versen, wo er dann eine Pause macht und wo er sich daran erinnert, nein, Gott ist meine Hoffnung. Vielleicht geht es dir ähnlich und du stellst dir gerade Fragen, was hast du vor mit meinem Leben, Gott? Was soll ich tun? Wie soll es weitergehen? Wie lange ist dieser Umstand, diese Krankheit, diese Herausforderung da? Was ist, wenn ich den Abschluss nicht schaffe? Was ist, wenn die Beziehung zerbricht? Was ist, wie soll es in meiner Familie weitergehen? Ich weiß nicht, was in deinem Leben ansteht, wo du vielleicht auch Sorgen und Ängste da sind, die du mit in dieses Jahr nimmst. Wo du vielleicht auch gehofft hast, dass Gott irgendwas Gutes macht und dann wird es doch wieder nichts und wir sind am Verzweifeln. Wie gehen wir damit um? Und die einzig richtige Antwort darauf ist das, was David hier auch macht, dass wir uns an Gott wenden. Dass wir ihm alle unsere Sorgen sagen, dass wir sagen, ja, ich fühle mich gerade nicht nach dem, was du eigentlich versprichst, aber ich glaube es trotzdem, ich halte daran fest. So wie es auch in Römer 5, die Verse 3 bis 4 heißt, doch nicht nur darüber freuen wir uns, davor in dem Vers geht es darum, dass wir uns über die Hoffnung, die Gnade, um die ganzen guten Dinge freuen, sondern es heißt, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und diese Hoffnung, die Gott uns gibt, ist eine Hoffnung, die niemals vergeht, die alles übersteigt, was wir hier auf der Erde durchmachen. Alles, was in diesem Jahr vor dir liegt, alle Nöte, die du durchmachen wirst, wird Gott nur dazu nutzen, um dich im Glauben zu stärken, um deine Hoffnung weiter auszubauen. Ja, es ist bezeichnend, dass gerade Menschen, die wirklich viel für Gott tun, die im Einsatz sind für ihn, dass die besonders häufig durch besonders schwere Zeiten gegangen sind und dadurch einfach gestärkt hinausgegangen sind. Ein Beispiel dafür ist Joni Erickson Tada, eine Frau, die in jungen Jahren einen Badeunfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt war und danach ein riesiger Segen für viele geworden ist und echt sehr bewegende Vorträge auch gehalten hat. Und sie ist in einem Umstand, den sie nicht mehr ändern kann. Sie hat diese Krankheit für den Rest ihres Lebens und kann sich nicht mehr bewegen wie vorher. Und sie sagt, dass ihr besonders 2. Korinther 1, Vers 9 einfach geholfen hat, eine neue Perspektive zu bekommen, wo beschrieben wird, 2. Korinther 1, Vers 9, wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zum neuen Leben erweckt. Es ist eine krasse Beschreibung hier. Sie kamen sich vor, als wäre das Todesteil schon über sie gesprochen worden. Aber diese Nöte, all dieses Leid hat Gott dazu benutzt, um neue Kraft zu geben, um sie im Glauben zu festigen, um sie daran zu erinnern, woraus es ankommt. Und damit ihr ja nicht alles einschlafen, machen wir jetzt ein bisschen was Interaktives und ich habe versucht, so ein bisschen das Ganze einprägend zu machen. Wir können mal hier gemeinsam jetzt, ich lese das einmal vor, so ein paar Verse. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so poetisch begabt, aber ich habe es mal probiert. Und zwar eigentlich zusammenfassend geht es darum, schau nicht auf die Gefahr oder auf das, was war, sondern schau auf den, der deine Hoffnung ist und was du durch ihn geworden bist. Vielleicht ändert Gott deinen Umstand nicht, aber durch deinen Umstand verändert er dich. Wow, ja, so crazy. Ja, genau so. Wir können auch mal die Verse, das ist mein Künstlername hier übrigens hin, der wurde mir gerade vor der Predigt gegeben, aber wir können diese Verse einfach nochmal zusammen sagen, damit wir diese Wahrheiten wirklich inhalieren. So, also der Text ist da, auf 3 geht's los, 1, 2, 3 und schau nicht auf die Gefahr oder auf das, was war, sondern schau auf den, der deine Hoffnung ist und was du durch ihn geworden bist. Vielleicht ändert Gott deinen Umstand nicht, aber durch deinen Umstand verändert er dich. Ja, genau so. Danke. Ja. Genau darum geht's. Und was hat Gott getan? Wie verändert er uns? Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir sind Gottes Kinder. Wir dürfen uns daran erinnern, dass er uns von der größten Last befreit hat. Wir sind frei durch ihn. Durch ihn haben wir ewiges Leben. Das ist das, wie er uns verändert hat. Und wie gesagt, durch diese schweren Zeiten, durch diesen Umstand, durch diese Herausforderung, die wir haben, verändert er uns so, dass wir stärker werden im Glauben. Unser Glauben ist wie Krafttraining oder Ausdauertraining. Das kommt nicht einfach von einem Tag auf den anderen, sondern wir müssen es immer wieder tun, damit unsere geistlichen Muskeln aufgebaut werden. Und besonders durch hartes Training, besonders durch Herausforderungen werden diese Muskeln aufgebaut. Dadurch bekommen wir neue Kraft, bekommen mehr Gewissheit. Und das sehen wir auch selbst in diesem kurzen Psalm, in dem Verlauf der Verse, wenn wir die Verse 3 und 7 vergleichen. Am Anfang, also es wiederholt sich eigentlich das, was David hier schreibt. In Vers 3 heißt es, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Und dann beschreibt es, wie ihm geht und wie schlecht es eigentlich alles ist. Und dann macht er eine Pause und dann wiederholt er es nochmal in Vers 7 und sagt, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Und dann sagt er aber mit fester Gewissheit, mit einer absoluten Überzeugung, ich werde nicht wanken. In Vers 3 ist es noch, ich werde nicht allzu sehr wanken, aber seine Gewissheit wächst durch die Herausforderung, durch das Nachsinnen darüber, was Gott für ihn getan hat, was Gott ihm versprochen hat. Und er bekommt eine feste Gewissheit, dass Gott ihn stärken wird, dass er nicht wanken wird, dass Gott mit ihm geht. Und das ist das Gleiche, was wir auch tun sollen, gerade wenn wir in schwierigen Umständen sind, aber in jeder Lage ist es wichtig, dass wir nur auf Gott vertrauen, dass wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Und wichtig, und das ist auch eine Sache, die wir hier ganz deutlich in diesem Psalm sehen, ist, dass wir unsere Hoffnung nur auf Gott setzen. Nicht auf Gott und irgendetwas anderes, sondern wir setzen unsere ganze Hoffnung auf Jesus allein. Wir vertrauen nicht auf irgendwas anderes, gerade wenn wir die Verse 2 bis 9 uns eigentlich nochmal angucken, nehmen das hier nochmal und dann uns mal anschauen, wie David hier schreibt, Vers 2, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht allzu sehr wanken. Dann Vers 6 wieder, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Hoffnung, nur er ist mein Fels. Dann Vers 8, auf Gott ruht mein Heil, meine Ehre und so weiter. Meine Zuflucht ist in Gott, vertraue auf ihn alle Zeit. Und dann auch noch weiter, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und dieses Wortchen nur ist ganz entscheidend, dass wir uns bewusst machen, es ist nicht, dass wir auf Gott vertrauen sollen und dann noch auf uns vielleicht und irgendwie doch noch versuchen, ein bisschen was selbst zu machen, sondern der Psalm ist ganz eindeutig. Nur Gott allein ist unsere Hoffnung. Auch wenn wir die Verse später dann auch mal irgendwie angucken, in den Versen 10 bis 11, wird es eigentlich deutlich, dass das ist nochmal so Beispiele genannt, dass wir nicht auf Geld, nicht auf andere Menschen und auch nicht auf uns vertrauen sollen. Nein, wir brauchen nur Gott. Wenn wir das anfangen zu mischen, dann ist es nicht mehr das Gleiche. Es macht einfach einen Sinn. Ich muss mal kurz was trinken. So. Gedacht, oder? Ja. Also eigentlich ist das nur Wasser, wollte ich sagen. Also das stimmt zu 90%. 95% oder 90-95% in Bier ist Wasser. Aber es ist eben nicht nur Wasser. Und wenn wir anfangen zu sagen, wir vertrauen nur auf Gott, aber das sind nur 90% und die letzten 10% mischen wir noch ein bisschen was anderes hinzu, dann ändert das alles. Weil auf Dauer, wenn ich sage, ich trinke jetzt nur noch Wasser und trinke nur Bier, dann bekomme ich auf Dauer irgendwann Probleme. Einige von euch denken jetzt, ja, das macht das Wasser für den ersten Moment erstmal deutlich besser. Aber auf lange Sicht gesehen wird es zu Schaden führen. Es wird nicht meinen Durst stillen, es wird auf Dauer mich sogar dehydrieren. Irgendwann versagen meine Organe. Die ganzen Folgen von Alkoholismus sind uns bekannt. Und es ist nicht das Gleiche, als würde ich nur Wasser trinken. Und genauso ist es, wenn du sagst, ich vertraue nur auf Gott, aber 10% möchte ich noch für mich behalten. Und ich will doch noch selbst die Kontrolle haben. Oder ich vertraue eigentlich darauf, dass es nur so, dass es wirklich nur gut ist, wenn es so läuft, wie ich das möchte. Oder ich vertraue nur auf Gott, aber ich brauche trotzdem noch meine finanzielle Sicherheit. Und wenn Gott mir die nimmt, dann haben wir ein Problem. Dann ist das so, als würdest du sagen, du trinkst nur Wasser, aber trinkst die ganze Zeit Bier und schadest dir nur selbst. Nein, wir sollen nur auf Gott vertrauen, auf Gott allein. Wir brauchen nur ihn, nicht nur 90% oder 95%, sondern nur Gott, 100% Gott, 100% reines Wasser. Ein anderes Beispiel, aber es wäre nicht ganz so spannend gewesen, wenn man das mit Salzwasser vergleicht. Das ist sogar Wasser, wir würden es als Wasser bezeichnen, aber 3-4% Salzgehalt reicht aus und es schadet deinen Nieren, du gehst daran kaputt, wenn du das trinkst. Das ist ungefähr der Salzgehalt im Meer. Wenn du mehr Wasser die ganze Zeit trinkst, dann schadet es dir, obwohl du nur Wasser trinkst. Aber diese paar Prozent, die es nicht Wasser ist, sondern Salz, schaden dir so sehr, dass alles in dir kaputt geht und du daran verreckst. Nein, wir müssen Gott vertrauen, jeden Tag auf ihn setzen, zu 100% ihm alles hinlegen. Und wenn er die Situation anders ändert, als du es gern hättest, dann vertrau ihm trotzdem weiter. Jeden Tag brauchen wir Gott. Wir müssen jeden Tag neu lernen, auf ihn zu vertrauen, seine Wahrheiten zu glauben. Spurgeon hat gesagt, ein Tag ohne Gottvertrauen ist ein Unglückstag, selbst wenn er ein Freudentag zu sein schiene. Darum stützt euch stets auf den, der alle Dinge trägt. Ein Tag ohne Gottvertrauen ist direkt ein schlechter Tag. Selbst wenn du denkst, oh, ich habe richtig viel aus meiner eigenen Kraft geschafft. Wenn du auf Gott nicht vertraust, dann hast du gar nichts. Dann wirst du nicht neue Kraft bekommen. Dann vergisst du das, was am wichtigsten ist für dein Leben. Und deswegen, das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Damit komme ich auch schon zum Ende, dass wir uns jetzt selbst prüfen, auch wenn wir ja gleich uns nochmal eine Zeit haben, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen reflektieren, füreinander beten, dass wir uns fragen, was nehme ich mir für das kommende Jahr vor? Was steht an? Was wünsche ich mir vielleicht? Und dann gucken, gebe ich diese Situation wirklich ganz in Gottes Hand? Vertraue ich wirklich zu 100% auf Gott? Setze ich meine Hoffnung nur auf ihn? Oder möchte ich eigentlich selbst das Ruder in der Hand behalten? Gebe ich Gott alles hin? Wenn Jesus nicht deine Hoffnung ist, wenn du nicht alles auf ihn setzt, dann bringt dir auch das Stillwerden, alles, was wir hier gehört haben, nichts. Wenn du einfach nur ruhig wirst, aber die Zeit nicht mit Gott verbringst, dann wirst du keine neue Hoffnung bekommen, keine neue Kraft. Zumindest nicht dauerhaft, es wird dich nicht verändern. Aber wenn Gott allein deine Hoffnung ist, dann können selbst die schwierigsten Zeiten in deinem Leben zu den gesegnetsten Zeiten werden. Weil du dadurch stark wirst, weil du in der Hoffnung auf Jesus wächst. Deswegen nochmal Vers 6 und damit schließe ich. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!